Es gab eine Zeit, da ist meine Frau Elisabeth regelmäßig mit der Heilsarmee gemeinsam zu den Drogensüchtigen gegangen. Und wenn sie dann zurückgekommen ist, nach Hause gekommen ist, dann hat sich ein Dialog ergeben, der immer irgendwie ähnlich abgelaufen ist. Ich habe sie gefragt, wie war's? Sie hat gesagt, toll oder gut. Und dann hat sie voller Begeisterung zu erzählen begonnen. Und sie hat gesagt, weißt du, wir hatten heute wirklich die Möglichkeit, viele Brötli zu bekommen. Und sie hatten auch noch andere Dinge, die haben sie uns auch mitgegeben. Und so waren wir gut ausgerüstet. Und als wir dann weggekommen sind vom Bahnhof, hat Lydia, das war die Frau aus der Heilsarmee, hat da über die Straße hinweg gezeigt und gesagt, siehst du, dort die Punks, sollen wir zu ihnen auch gehen? Und die Punks, sie sehen ja ein bisschen mit ihren Ketten, mit ihren Kleidern, mit ihren Hunden, die sie auch dabei hatten immer wieder. Aber sie haben sich mutig vorwärts getraut, konnten etwas austeilen, auch jemand war vielleicht etwas betrunken schon, aber sie haben Dinge genommen. Und mit einer Frau, hat sie dann erzählt, hat es ein tolles Gespräch gegeben. Und dann mussten wir sofort zusammenpacken, denn die Drogensüchtigen, die warteten bereits auf uns. Und wir sind dahin gefahren und tatsächlich, da waren schon 10, 15 Leute, die haben gewartet, wir haben unser Auto aufgemacht, Kaffee ausgeschenkt, wir haben Brötli verteilt und was wir alles gehabt haben, wir haben das verteilt und sie haben das genommen. Und ich bin ins Gespräch gekommen mit Andi und dann mit Marco. Und weißt du, Marco, der hat erzählt von seiner Jugend und wie schwierig es war, als er aufgewachsen ist. Und irgendwann in diesem Punkt kam dann meine erste Frage, die ich dann immer wieder mal gestellt habe. Und die hat dann gelautet, aber Elisabeth, gell, du weißt, dass dieser Marco vielleicht vor einer Stunde, bevor er mit dir zu sprechen begonnen hat, einen Einbruch gemacht hat oder einer Frau vielleicht die Handtasche weggerissen hat, um Geld zu bekommen für seine Drogen. Ja, ja, schon, aber weißt du, es war so toll, wie er das erzählt hat. Und er ist eine sensible Person, wirklich eine sensible Person. Und so hat sie dann weitererzählt, voller Begeisterung und Freude. Und dann kam irgendwann meine zweite Frage, die ich immer wieder gestellt habe. Aber Elisabeth, gell, das sind schon die Drogensüchtigen, die ich auch kenne. Also die, die mit zerschlissenen Kleidern, mit dreckigen Kleidern, auch irgendwo manchmal krank oder mager aussehend und nicht selten auch etwas streng riechen. Ja, ja, aber weißt du, es ist so toll. Es ist tatsächlich wahr. Meine Frau hat für diese Zeit eine unglaubliche Liebe bekommen für diese Leute. Ich habe einfach nur gestaunt. Aber ich glaube, einer der Hauptgründe, weshalb sie das gemacht hat und weshalb sie auch begeistert war von dieser Art Arbeit, einer der Hauptgründe, der war der, dass sie eben Not gesehen hat und Not begegnen konnte. Ganz aktiv, sehr praktisch, sehr konkret. Einfach helfen. Und ich bin so überzeugt, wir haben vorher Max gehört, ich bin so überzeugt, viele von uns, die wollen genau das, wenn wir Not sehen, konkret und praktisch helfen. Und ich bin überzeugt, viele tun das auch. Aber wenn wir über diesen Wert Hilfsbereitschaft heute reden, dann ist es doch wichtig, dass wir uns zuerst bewusst werden, dass dieser Wert eine Quelle hat. Und zu dieser Quelle müssen wir gehen. Und wir finden einen Hinweis auf diese Quelle in Hebräer 13, und zwar Vers 1. Hebräer 13, Vers 1, ein ganz kurzer Vers, ein kurzer Satz. Die Bruderliebe bleibe. Die Geschwisterliebe bleibe. Erstens, liebe deine Geschwister. Jeder von uns weiß um die Wichtigkeit des Gebots, das Jesus uns gegeben hat, auch unsere Nächsten zu lieben. Und wir stimmen damit auch überein. Ich denke, für uns ist es sinnvoll, logisch. Ja, es stimmt. Und wir versuchen uns da auch zu engagieren und ich denke, vielen gelingt das sehr gut. Probleme bekommen wir in unserem Denken wahrscheinlich erst an dem Punkt, wenn wir Jesus zu uns sagen hören, liebe deine Feinde und tu Gutes denen, die dich verfolgen oder die dir fluchen. Und in diesem Sinn ist die Geschwisterliebe eigentlich so oder so selbstverständlich, weil das ist uns ja noch näher. Wir sind ja als Geschwister, und damit sind ja wir gemeint, die Gläubigen, eben durch den Heiligen Geist auch miteinander verbunden. Und diese Verbundenheit, die erleben wir tatsächlich. Wir dürfen das immer wieder sehen. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber als ich begonnen habe, Jesus nachzufolgen, da hat mich das total erstaunt. Auf einmal befand ich mich in einem Gespräch, ich war damals 23, jung, wild, rebellisch. In einem Gespräch mit einer Frau, 85, Witwe, Lebenserfahrung und das Leben lang brav. Gegensätze, eigentlich äußerlich total entgegengesetzt. Aber innerlich hat uns Jesus verbunden. Ich habe erzählt, was ich mit Jesus erlebt habe. Sie hat erzählt, was sie mit Jesus erlebt haben. Und eine Gemeinschaft war möglich, wie ich es zum großen Teil mit meinen Kollegen vorher nicht erlebt habe, mit denen ich immer in den Ausgang gegangen bin. Geschwister. Wir waren wirklich Geschwister. Und später, als ich begonnen habe, auch in andere Länder zu gehen, habe ich immer wieder feststellen dürfen, wie einfach es ist, gläubige Menschen zu treffen. Ob das im Irak, in Marokko, in der Türkei oder wo immer auch gewesen ist, in Südafrika oder wo auch immer, man begegnet ihnen und man merkt, da ist etwas Gemeinsames. Das sind gleiche Werte, das sind gleiche Ausrichtungen und Jesus ist im Zentrum. Wir sind Geschwister, wir sind Familie. Und diese Verbindung, die ist tatsächlich da. Es gibt diese Verbindung und sie ist normal. Und eben auf dieser Basis sollte es doch eigentlich im Grunde genommen einfach sein, einander auch zu lieben. Wir als Geschwister. Aber aus meiner eigenen Erfahrung und auch aus der Erfahrung in der Seelsorge weiß ich, dass das nicht immer ganz so einfach ist. Aber wir kennen ja eigentlich diesen Weg der Liebe. Und wir wissen, dass wir unsere Geschwister auch nur lieben können, wenn Jesus uns das ermöglicht und schenkt. Und wie gesagt, wir kennen diesen Weg der Liebe. Die Bibel erklärt ihn uns. Und sie sagt ganz klar, die Liebe, sie geht von Gott aus. Und sie wird ausgegossen, Römer 5, Vers 5. Genau, vielleicht hier noch. In unsere Herzen. Das sind wir. Und von dort geht sie weiter zu unseren Geschwistern. Und von unseren Geschwistern geht sie weiter zu dem Nächsten. Und von dem Nächsten geht sie weiter zu unseren Feinden. Also das ist ungefähr der Weg, den die Liebe gehen will und geht. Einfach geschildert, einfach dargestellt. Ich hoffe, ihr könnt es alle sehen. Also das ist der Weg. Und auch die Empfänger des Hebräerbriefs, die haben gewusst, dass es richtig ist. Und sie haben ja auch, so lesen wir das, ihre Geschwister geliebt. Oder? Die Bruderliebe heißt es, bleibe. Aber die Herausforderung scheint gewesen zu sein, dass die Geschwisterliebe bleibt. Dass sie nicht irgendwann dünner wird, irgendwann weniger wird oder weggeht, ganz weggeht. Darin scheint die Herausforderung zu bestehen. Und deshalb möchte ich dich heute Morgen fragen, wie ist es mit dir? Liebst du deine Geschwister? Deine Mitbrüder und Schwestern im Glauben? Liebst du deine Geschwister? Oder gibt es vielleicht jemanden, dem du mit der Zeit deine Liebe entzogen hast? Vielleicht nur eine Person? Und wenn ja, was kannst du tun, damit das wieder in Ordnung kommt? Die Geschwisterliebe ist irgendwie immer wieder das Zentrum. Wir sehen das in vielen verschiedenen Briefen in unserem Neuen Testament. Und wir entdecken auch, wenn wir unsere Bibel dann lesen, entdecken wir auch, dass es gerade bei der Geschwisterliebe, also überhaupt bei diesem Liebesfluss, um diesen Liebesfluss in Bewegung zu bringen und zu stabilisieren und dauerhaft zu halten, braucht es wie ein Fundament. Ein Teil unserer Heiligung, wie die Bibel das nennt, gehört dazu, um dieses Fundament zu bauen. Und wenn wir in den zweiten Petrusbrief schauen, dann sehen wir ab Vers 5, wie hier ein Weg aufgezeichnet wird. Und Petrus schreibt, dass wir aus unserem Glauben, sollen wir Tugenden entwickeln. Und aus unseren Tugenden, und mit Tugenden ist gemeint, dass wir unseren Charakter festigen und dass wir gute Lebensmuster eintrainieren. Und aus den Tugenden soll die geistliche Erkenntnis kommen. Also da kommt die Bibel jetzt dazu. Und aus dem, was wir wissen, wie wir Gott erleben, das soll dazu kommen. Und aus diesem Gemeinsamen soll es weitergehen. Der nächste Wert oder die nächste Tugend ist Selbstbeherrschung. Wir finden das eigentlich in jedem Buch für Leiterschaft. Der wichtigste Teil für Leiter grundsätzlich, wenn man irgendwo leiten will, leiten darf, leiten kann oder muss, ist, dass man sich selber leiten kann. Damit beginnt jede Leiterschaft. Und um das geht es hier. Selbstbeherrschung bedeutet, sich führen zu können. Richtig auf den richtigen Wegen sich führen zu können. Und aus diesem Wert kommt dann die Standhaftigkeit. Und daraus, schreibt Petrus, entsteht die Liebe zu Gott. Und aus der Liebe zu Gott die Liebe zu unseren Geschwistern. Und von den Geschwistern, jetzt geht sie weiter zu dem Nächsten. So lesen wir das im zweiten Petrusbrief. Ein Fundament, wie unsere Liebe zueinander, zu uns, zu unseren Geschwistern, wirklich dann stabil wird und gleichmäßig vorwärts fließen darf, fließen kann und wir immer genug von dieser Liebe auch haben. Wir dürfen also gemeinsam mit dem Empfangen von der Gnade Gottes, dürfen wir hier mit unseren Tugenden aufbauen und hier Stabilität reinbringen. Überhaupt scheint diese Liebe zu den Geschwistern, wie ich es vorher schon gesagt habe, ein ganz zentrales Element zu sein. Ein ganz zentrales Element. Wir finden nämlich darüber auch etwas im Johannesbrief. Johannes schreibt in seinem ersten Brief sowieso sehr viel über die Liebe. Also wenn ihr etwas über die Liebe Gottes lesen wollt, 1. Korinther 13 oder den 1. Johannesbrief. Und wenn wir im 1. Johannesbrief sind, ab Kapitel 4, ab Vers 7, dann lesen wir, wie Johannes von der Liebe schwärmt. Und er sagt das ungefähr so: Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, der ist aus Gott geboren. Und so fährt er weiter und kommt dann zu Vers 20. Und im Vers 20 heißt es, wenn du sagst, du liebst Gott und hasst deinen Bruder, dann lügst du. Denn wie kannst du deinen Bruder lieben oder hassen, den du siehst, wenn du Gott nicht lieben kannst, den du nicht siehst? Wie kannst du deinen Bruder lieben? Du musst ihn, weil du siehst ihn. Es ist wie ein ultimativer Test für unsere Liebe zu Gott. Um das geht es hier. Wenn wir unsere Geschwister lieben, dann zeigt das, wie sehr wir eigentlich Gott lieben. Weil wir unsere Geschwister, die sehen wir, die sind da, die sind konkret, die sind praktisch. Und darin zeigt sich die Liebe zu Gott. So formuliert das Johannes in seinem Brief. Zweitens, die Liebe ist tätig. Ich habe schon gesagt, dass die Liebe eben etwas ganz Konkretes werden soll und auch konkret sein soll. Und das passiert vor allem in drei Dingen. Unsere Liebe leben wir zuerst dadurch, dass wir eben darauf achten, dass wir unsere Beziehungen zueinander liebevoll prägen. Mit Rücksicht, mit Achtung, mit Respekt miteinander umgehen. Anhaltend einander lieben und zueinander stehen. Einander ermutigen, aufbauen, konkret werden. Die Beziehung so gestalten, dass die Liebe Platz hat, Platz nimmt. Ohne dass sie geheuchelt wird, sondern natürlich von innen her, von dem, was Gott uns schenkt, fließt und zu dem Nächsten geht. Und dann soll sie eben sehr konkret werden. Und diese Bruderliebe oder diese Geschwisterliebe ist ein kostbares Gut. Und es gibt hier so einen Killer, der dieses Gut einfach wegnimmt. Denn wenn ich, so wie das Max jetzt auch erzählt hat, jemanden einfach etwas zu lieb tue, einkaufe für jemanden oder einen Besuch abmache oder mache oder was auch immer, dann ist das ein Geschenk, ein Liebesgeschenk. Der Killer ist jetzt folgender. Weil wir miteinander verbunden sind, weil wir so nah sind, kann es passieren, dass wir Erwartungen aneinander haben. Und dass diese Erwartungen auch steigen und wachsen. Und dann kann das die Liebestätigkeit untereinander wegnehmen, ausradieren. Denn in dem Moment, in dem ich zu denken beginne, warum rufen Sie mir nicht an? Warum kommt mich niemand besuchen? Oder eigentlich würde ich erwarten, dass mich die oder die Person einlädt mal. In dem Moment, wo das passiert, in dem Moment ist es unglaublich schwierig. Denn in dem Moment nehmen wir an, ich erwarte das von Annemarie. In dem Moment, wo das passiert, denke ich nämlich, aha, jetzt hat sie es doch noch gemerkt, oder? Und das Geschenk ist kein Geschenk mehr. Es ist keine Liebe mehr, die zu mir kommt, sondern es ist einfach nur ein Erfüllen von Erwartungen. Lasst uns hier vorsichtig sein und diese Erwartungen eben runterbrechen auf ein Maß, in dem wir uns mit Achtung, mit Liebe und mit Respekt begegnen können. Und das ist die erste Art, wie wir unsere Beziehungen ganz konkret und praktisch liebevoll prägen können. Und das zweite ist, dass wir doch in Vergebung leben zueinander. Gerade wenn man viel miteinander spricht und die Gespräche tief gehen können, dann kann es auch passieren, dass man verletzt wird. Und dass mal ein Wort fällt, bei dem man vielleicht gar nicht merkt im Gespräch, aber wenn man nach Hause geht, dann denkt man, was hat sie gesagt? Was hat er jetzt gemeint damit? Und es beginnt hier zu rumoren. Man ist leicht verletzt. Und jetzt sollen wir in Vergebung leben. Und das bedeutet, wenn wir überführt werden, wenn wir entdecken, hey, ich habe heute Morgen oder ich habe heute etwas gesagt, was vielleicht die andere Person verletzt hat, dass wir wirklich Jesus um Vergebung bitten dafür. Und dann aber auch auf diese Person zugehen und auch sie mit dir das klären, fragen, hat dich das verletzt? Es tut mir leid, das wollte ich wirklich nicht. Das hilft, diese Liebe zu bewahren, zu stabilisieren. Und im umgekehrten Fall, wenn man selber verletzt wird, dann ist es extrem wichtig, zu Gott zu gehen und ihn zu bitten, dass er uns hilft, dass wir vergeben können. Und wenn es passiert, dass es eben zum Beispiel im Gottesdienst so etwas passiert ist, nach dem Gottesdienst, im Gespräch, und du gehst nach Hause und denkst, das war schon nicht schön, dann ist genau jetzt der Moment, wo du das zu Jesus bringen kannst und ihn bittest, ich möchte diese Person segnen. Ich vergebe ihr, was sie gesagt hat, und ich segne sie. Jesus, bitte beschenk du sie mit deiner Gnade, sei ihr Schutz, beschenk du sie mit all dem Guten, was du hast aus dem Himmel und führe du sie in diese neue Woche. Irgendetwas Gutes aussprechen über diese Person. Und wir müssen dazu nicht auf die Person zugehen und sagen, hey, du hast mich verletzt. Das können wir in einem äußersten Notfall auch tun. Aber hoffentlich geht es auch ohne. Einfach zwischen dir und zwischen Gott. Und wenn du das nicht tust, dann passiert nämlich Folgendes. Du kommst aus dem Gottesdienst nach Hause und es ist irgendetwas geschehen und du stehst da und du denkst, das war nicht gut. Das war unanständig. Und jetzt beginnen die Gedanken sich zu bauen. Und es wird groß und größer und noch größer. Und die Verletzung beginnt zu nagen an dir. Und irgendwann könnte es passieren, dass du sagst, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde, dort wird man verletzt. Wenn das der Fall ist, dass du Schmerzen hast, weil du verletzt worden bist in der Gemeinde, dann möchte ich dich heute ermutigen, kehr um, sprich Vergebung aus. Sprich Vergebung aus. Denn ich glaube, das ist der Aufruf Gottes, wenn es schmerzt, genau das zu tun. Und so können wir die Liebe ganz konkret leben. Und dann ist das Dritte. Werde praktisch und konkret. Helf deinem Nächsten dort, wo du denkst, das braucht er, oder wo du merkst, er wäre angewiesen. Mach die Liebe zu Hände und zu Füßen. Ein Besuch vielleicht da oder was dann einfach ansteht. Unkompliziert, ohne großes Aufheben. Und wie schon gesagt am Anfang, ich bin richtig glücklich, weil ich weiß, dass es in dieser Gemeinde bei so vielen zu einer Lebensgewohnheit geworden ist und das wirklich spielt und man aufeinander Acht hat und eben auch viele Dinge wirklich einander beschenkt. Mit Hilfe, mit ganz konkreter und praktischer Hilfeleistung. Lasst uns hier immer wieder daran denken. Jeder Wert, von dem wir sprechen jetzt, er kann nur von Gott aus kommen, nur durch die Gnade sind wir in der Lage, diese Dinge wirklich auch zu tun. Es ist Gnade Gottes, nicht unsere Werkgerechtigkeit. Ja, unser Handeln kommt dazu. Das ist wichtig, ganz klar. Aber es geht von Gott aus. Drittens, diese Hilfsbereitschaft ist einzigartig. Wie gesagt, sie zeigt sich natürlicherweise. Man merkt einfach, hey, jetzt ist es wichtig, dass ich dieser Person zuhöre. Und einfach Ohren hat. Einfach mal zuhört, mitleidet vielleicht, mitdenkt. Oder man erkennt, diese Person hat niemand, der ihr etwas zu essen kauft, aber sie ist krank. Und dann telefoniert man vielleicht, fragt, brauchst du etwas? Oder man weiß, jemand ist im Spital, hey, ich bin ganz in der Nähe, ich gehe mal schnell vorbei. Einfach ein Besuch. Natürlich, einfach aus dem Innern heraus, das tun, was dran ist. Und ich glaube auch, wir werden auch selber davon profitieren, denn irgendwann wird es auch so sein, dass wir eben in dieser Position sind, oder vielleicht ist das auch jetzt schon der Fall, wo wir froh sind, wenn Menschen uns besuchen, oder wo wir froh sind, wenn jemand uns hilft oder etwas zu lieb tut und eben die Liebe Hände und Füße bekommt. Und das war natürlich schon immer so, diese Hilfsbereitschaft, die war ein wirklich wichtiger Wert. Jeremias Gotthelf, als er seine Bücher geschrieben hat und als später die Filme gedreht worden sind, hat ganz bewusst überall in seinen Büchern solche Momente eingebaut, wo eben praktische Hilfe nötig gewesen ist. Ganz klar nötig, immer wieder. Und er hat diese Sequenzen immer auch mit einem Ja, so ist es richtig bewertet. Und damit hat er auch ganz konkret eben Pädagogik oder Erwachsenenbildung, sag's mal so, betrieben. Er wollte unsere Gesellschaft segnen damit. Und er wollte der Gesellschaft zeigen, dass es so richtig ist. Hilfsbereitschaft ist ein wichtiger Wert. Das baut eine Gesellschaft positiv. Und wir profitieren noch heute davon. Und wir leben auch in diesem Grundwert von Hilfsbereitschaft drin. Und ja, natürlich wollen wir uns auch noch ein Beispiel anschauen aus dem Film Ueli der Pächter, wo das auf eine spezielle Art, aber doch sehr konkret wird. Ueli ist in diesem Moment krank. Er liegt mit einer Lungenentzündung im Bett und seine Frau hat die ganze Nacht an seinem Bett gewacht. Und dann kommt der Arzt. Vielleicht können wir das jetzt einspielen.
Gewusst, weil es wir zwei uns zusammengefunden haben. Da haben wir uns den Himmel versprochen. Wir haben gemacht dafür, was wir können haben. Und jetzt soll unten eine Tür zugeschlagen sein. Und ich kann nicht mehr zunehmen. Ich kann nicht sterben. Man hat es ja gern gesagt, wir sollen ja annehmen, was der Herrgott im Himmel überschickt. Aber wenn es ja ihm selber herkommt, ist es einfach fast schwer. Und doch muss ich es allem auf mich nehmen. Und glauben, es sei gerecht so. Dein Wille geschehe. Solange es noch nicht so weit ist, solange noch ein bisschen ein Leben im Mund ist, solange will ich bei ihm sein. Und dann kann es doch gar nicht anders gehen. Dann muss er meine ganze Liebe spüren. Und wie es Gott, so gibt ihm das Kraft, dass er sich wehren kann. Wehren. Und noch nicht einmal die Mulche gefuttert.
Kann das sein? Gang du zum Uli. Der hat dich nötiger. Dir auch über oben. Du ein Ewig.
Ja.
Zuerst sollte man nachher noch in den Brunnen hineintunken. Aber dann wollen wir nur Dreck, die dir nicht säufert.
Wir brauchen da etwa keine Schuhe.
Lass mir vom Leib mit dem Schnaps atmen. Du stinkst ja 20 Schuhe weit gegen die Luft. Ich komme jetzt wie alt an. Und wenn es morgen noch einmal so zugeht, dann muss man die Frau mit Türe auch zusammen zum Teufel jagen. Das nehme ich auf mich.
Ich denke, ihr habt gesehen, mit Hilfsbereitschaft durch den Arzt habe ich das gemeint, dass er die Knechte und die Mägde für die Bäuerin geweckt hat. Manchmal braucht es auch solche Art Hilfsbereitschaft. Ich denke, wir sind darauf angewiesen, dass andere manchmal auch etwas für uns übernehmen und tragen. Diese Liebe, selbstlos bereit zu helfen, das ist etwas ganz Einzigartiges. Im Gegensatz zu Gastfreundschaft. Gastfreundschaft finden wir in allen Religionen irgendwo. Aber dieses selbstlose Helfen, das finden wir nur im Christentum. Nur im Christentum haben wir das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und die Wirkung dieses Gleichnisses ist gewaltig und enorm. Nur im Christentum haben wir in Matthäus 25 in einem Gleichnis, das Jesus erzählt, die Aussage, was ihr einem diesen Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und daraus ist diese Diakonie entstanden. Und die Gemeinde hat sehr früh, hat sie sich um Menschen zu kümmern begonnen. Sie haben Kinder aufgelesen, die ausgesetzt worden sind. Sie haben Armen Speisungen organisiert und das auch ausgebaut, weil ein Teil war schon vorhanden. Sie haben Spitäler gegründet und aufgebaut, schon früh. Sie haben auf jeder Art und Weise haben sie sich investiert in unsere Gesellschaft. Und es ist kein Wunder, dass wir hier heute so ein ausgebautes Sozialnetz und Sozialsystem haben. Und tatsächlich, wenn man das anschaut, Hilfsorganisationen, die auf der ganzen Welt tätig sind, die meisten von ihnen wurden in der christlichen westlichen Welt gegründet. Und sie sind vielleicht dann auch einmal kopiert worden. Also aus dem Roten Kreuz sind 150 Jahre später ist auch noch der Rote Halbmond entstanden. Es ist ein tiefer Wert, der in unserer Gesellschaft lebt. Und wir sind uns nicht bewusst, wenn wir nicht über unsere Kultur hinausgehen und dort sehen, dass sie das eben nicht haben. Es ist ein einzigartiger Wert. Und eben, der Ursprung praktisch immer kommt aus der Gemeinde. Und wir machen das einfach, weil wir sehen die Nöte, wir sehen die Bedürfnisse. Und wir machen es, weil wir unseren Nächsten lieben, weil wir unsere Geschwister lieben und weil wir sogar unsere Feinde lieben. Und oftmals denken wir, ja, es ist doch normal, es ist natürlich, es ist keine große Sache. Und ja, vielleicht ist es für uns keine große Sache. Aber genau diesen Punkt sieht Gott ganz anders. Für ihn ist es eine große Sache. Und in Matthäus 25, in diesem Gleichnis, sehen wir, wie Jesus Schafe und Böcke trennt. Und dann sagt er zu den Schafen, ich hatte Hunger und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich hatte Durst und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war krank, ihr habt mich besucht. Ich war nackt, ihr habt mich bekleidet. Und so geht es weiter. Und dann sagen die Schafe, wann? Jesus, wir würden uns doch erinnern an dein Gesicht. Das ist so einzigartig, du bist so einzigartig. Wann haben wir dir das getan? Und Jesus sagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Das habt ihr mir getan. Gott schätzt unsere Hilfsbereitschaft unglaublich höher ein als oft wir selber. Er selber sieht sich als Begünstigter davon. Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Ich denke, mit dieser Aussage dürfen wir heute nach Hause gehen und sie tragen und bewegen und vielleicht auch uns ausrichten auf Jesus und sagen, Herr, wo kann ich jemandem helfen? Wo kann ich konkret und praktisch werden? Und was entspricht auch mir, meiner Begabung und meinen Möglichkeiten? Ich möchte dich ermutigen. Leb aus dieser Liebe. Gott, der Geist Gottes, gießt seine Liebe aus in unsere Herzen. Und dann arbeite auch daran. Aber gib diese Liebe weiter zu den Geschwistern, zu deinem Nächsten und auch zu deinen Feinden. Und du wirst den Segen, der daraus entsteht, erleben. Amen.